Domradio. Das Thema.
Podcast. Ihre Mission ist gefährlich und rettet das Leben von Tausenden von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. In unserer Sendung Domradio das Thema geht es um das mutige Engagement von Jugendlichen für Jugend rettet. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers.
Domradio. Das Thema.
Die Bilder kennen wir alle. Männer, Frauen, Kinder auf völlig überfüllten Schlauchbooten oder alten Kuttern auf dem Mittelmeer, die hilfesuchend die Arme nach der rettenden Hand ausstrecken. 2013 hat Papst Franziskus auf seiner ersten Reise als Kirchenoberhaupt die geretteten Flüchtlinge auf Lampedusa besucht und die globale Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Migranten angeprangert. Die europäischen Regierungen haben mit Abschottungspolitik auf die verzweifelten Flüchtlinge reagiert. Das wollte eine Gruppe junger Menschen nicht hinnehmen und startete 2015 den Verein Jugend rettet. Wir haben uns umgehört, was die Menschen so auf der Straße über diese Initiative denken.
Ich finde das schon mutig, dass man gerade in der Generation jetzt mal sagen darf, nicht nur an sich selber denkt, sondern einen Blick hat für die Not der anderen. Auch ein gewisses Verpflichtungsgefühl ist ganz wichtig.
Und das ist natürlich immer toll, wenn man versucht, sich selber zu engagieren, selber einen Beitrag zu leisten.
Das ist schon heldenhaft, ne? Notwendig ist es auch.
Also ich finde es gut, wenn Leute sich einsetzen. Gut, dass es halt junge Leute gibt, die das Engagement aufbringen dafür.
Wenn jemand ja in Seenot kommt, also dann ist es ja auch eine menschliche Pflicht, der Person zu helfen. Unabhängig davon, welche Hautfarbe, Nationalität, Religion, Konfession.
Ich bin da etwas zwiespältiger. Man sollte ja für die Flüchtlinge sein. Aber ich frage mich, wo wollen wir die alle unterbringen?
Ja, es gibt auch skeptische Töne zu Initiativen wie Jugend rettet, denn die Angst vor dem sogenannten Flüchtlingsstrom steckt bei vielen tief. Wir wollen in den nächsten 2 Stunden die Organisation Jugend rettet vorstellen und Augenzeugen an Bord des Rettungsschiffes Juventa zu Wort kommen lassen. Wir fragen auch nach, ob die Kritik an der Rettung von Mittelmeerflüchtlingen nicht dazu führt, dass neben noch Menschen die lebensgefährliche Überfahrt wagen, ob diese Kritik berechtigt ist. Sie hören Domradio das Thema. Als am 3. Oktober 2015 der Verein Jugend rettet gegründet wurde, war Pauline Schmidt mit dabei. Guten Tag, Frau Schmidt.
Ja, schönen guten Tag.
Wie hat denn alles angefangen?
Im Prinzip hat alles bei uns angefangen mit so einem großen Entsetzen. Das große Unglück vor Lampedusa mit den 800 Toten damals im Jahr 2015 war so die Initialzündung für uns. Wir haben uns das damals angeguckt und haben gedacht, das kann nicht wahr sein, dass sowas passiert in Europa, dass da 800 Menschen sterben und dass es einfach keine Konsequenzen daraus gibt. Eine Konsequenz in diesem Moment, wenn so ein Seenotfall passiert, wäre ja eigentlich ein Seenotrettungsprogramm gewesen. Wir haben damals über Wochen und Monate geguckt, was sind so die Konsequenzen, die politisch und die in der europäischen Politik aus dieser Geschichte gezogen werden. Naja, und wie Sie bis heute wissen, die Situation ist ja im Prinzip identisch, keine. Naja, und dann war für uns klar, wenn Leute ertrinken, müssen wir eben ein Schiff schicken.
Ja, das sagt man so schön. Das ist ja eine ganz große Aufgabe. Aber Sie haben es geschafft. Ein halbes Jahr nach Gründung Ihres Vereins wurde schon der Kaufvertrag für das Schiff Juventa, übersetzt heißt das Jugend, unterschrieben, der Umbau gestartet. Woher hatten Sie denn das Know-how rund um Schiff und Schiffumbau und Kauf und Schiff finden?
Das lief wirklich Stückchen für Stückchen für Stückchen. Also wir sind ja alle keine Nautiker. Zumindest eben das Gründungsteam damals in Berlin, das waren eben 8 Studenten und ja, haben sehr viel recherchiert, sehr viel zusammengesessen, sehr viel überlegt, was brauchen wir und welches Wissen brauchen wir, was wir eben jetzt de facto noch nicht haben. Na, und dann haben wir angefangen, so ein bisschen naiv damals noch, andere NGOs anzuschreiben, die eben auf dem Wasser schon arbeiten. Das sind dann vor allen Dingen eben Umweltorganisationen gewesen. Die sind dann erstmal umgefallen und haben angefangen zu lachen und mit der Zeit haben die dann aber gemerkt, wir meinen das schon sehr ernst. Und so haben wir dann eben Stück für Stück für alles, von dem wir keine Ahnung hatten, uns einfach die qualifiziertesten Berater, die wir finden konnten, zur Seite geholt. Und da haben wir einfach wahnsinnig viel Unterstützung erfahren.
Und Ende Juli startete dann schon die erste Rettungsmission von Malta aus auf dem Mittelmeer. Was musste denn alles organisiert werden, damit die Juventa auslaufen konnte?
Oh Gott, ja, das war also ein wahnsinniger Batzen Arbeit. Also das Hauptproblem damals war natürlich erstmal, dass wir ein Schiff aus den 60ern gekauft hatten. Das heißt, wir hatten das ganze riesige Thema Umbau. Also das Schiff war natürlich in einem nicht unbedingt seetüchtigen Zustand. Das heißt, wir haben erst mal über Wochen lang in Emden renoviert, Beton vom Schiff abgeschlagen, neu gegossen, im Prinzip das Schiff erstmal für unsere Zwecke ausgestattet, zu neuem Leben erweckt, sage ich mal. Und dann war natürlich ganz klar die Überfahrt auch nochmal ein Riesenthema. Das gute Ding stand ja wirklich mehrere Jahre vorher im Hafen, ne? Also es war dann die erste lange Fahrt von eben damals Emden aus nach Malta. Da haben wir auch immer so ein bisschen noch gezittert, hat aber alles funktioniert. Maschine war perfekt. Also das war auch nochmal so eine erste Härteprobe für uns und die Juventa. Dann natürlich in Malta diese wahnsinnigen logistischen Aufgaben. Klar, ne, da mussten unsere Field-Koordinatoren vor Ort natürlich wahnsinnige Mengen von Lebensmitteln besorgen, von Wassern besorgen. Und dann ging es eben irgendwann los zur ersten Mission.
Und bei diesem ersten Einsatz konnten Sie und Ihr Team 1388 Geflüchtete retten.
Ja.
Was haben Sie von dieser ersten Mission für die weiteren Missionen gelernt?
Na, in erster Linie haben wir gelernt, wie unglaublich nötig es war, dass wir dort sind. Also das war ja auch das Feedback, was wir die ganze Zeit und von Tag 1 an von den anderen Organisationen bekommen haben. Allen voran natürlich damals Sea-Watch, die aus Deutschland noch mehr oder weniger die einzige Organisation da unten waren. Immer wieder einfach dieses Feedback, mein Gott, Leute, ist das gut, dass ihr das macht, wir brauchen mehr Schiffe. Und dieser Einsatz hat dann natürlich gezeigt, ja, im Prinzip, seien wir ganz ehrlich, was wäre aus den Leuten geworden, wenn wir nicht da gewesen wären. Die Chance, wirklich von Libyen rüberzufahren bis eben ans italienische Festland, ist mehr als gering. Das heißt, es wären alles Leute gewesen, die potenziell ihr Leben hätten verlieren können.
Es ist aber auch klar, dass jede Mission auf der Juventa ein gefährlicher und belastender Einsatz ist. Da braucht es auch Leute, die eine Menge Know-how mitbringen. Wie wird denn die Schiffscrew aus jungen Menschen ausgewählt von Ihnen?
Na, ganz klar nach Patenten und nach Fähigkeiten. Also wir sind da auch natürlich an rechtliche Gegebenheiten gebunden. Also ein Schiff, auch ein Schiff wie das unsere, hat natürlich eine ganz normale, in Anführungszeichen, Crew. Einen Kapitän, einen First Mate, einen Head of Mission. Das sind natürlich alles Stellen, die ganz klar mit Experten besetzt werden. Und dann gibt es Positionen, die weniger Verantwortung tragen, in denen in Anführungszeichen eben auch Zivilisten mitfahren können.
Ein Kapitän, der braucht ein Kapitänspatent, das ist klar.
Genau.
Der macht das dann auch ehrenamtlich.
Genau. Also auch auf See haben wir natürlich nur ehrenamtliche Mitarbeiter. Als Verein, der sich nur aus privaten Spenden zusammensetzt, zählt bei uns auf gut Deutsch jeder Euro. Seenotrettung ist einfach eine wahnsinnig teure Angelegenheit. Also wir sind mit unseren Kosten für das, was wir tun, schon sehr weit unten, aber wir haben 40.000 Euro Kosten pro Monat, pro Laufmonat. Das sind immer zwei Missionen und die muss man natürlich erstmal stemmen.
Sagt Pauline Schmidt, Mitbegründerin von Jugend rettet. Wir haben jetzt ja gerade davon gesprochen, die Crew ist ausgewählt, man braucht besondere Qualifikationen, muss es natürlich auch irgendwie psychisch hinkriegen. Und gleich sprechen wir mit dem Kapitän Kai, der an Bord der Juventa besonders an Ostern mit seiner Crew in eine gefährliche Notlage gerät. Und wir sprechen uns später noch einmal. Danke an Pauline Schmidt.
Domradio. Das Thema.
Schauen wir zurück. Es ist Ostern 2017. Das Schiff Juventa von Jugend rettet ist völlig überladen. Zu viele Mittelmeerflüchtlinge mussten an Bord untergebracht werden. Kapitän Kai Kaltegärtner sendet das Notsignal Mayday an die zuständige zentrale Seenotrettungsleitstelle in Rom. Das war wohl die dramatischste Situation, die Kapitän Kai managen musste. Doch bei jeder Fahrt aufs Mittelmeer ist klar, er hat einen sehr verantwortungsvollen Job. Guten Tag, Kai.
Moin, moin, hallo.
Wenn Sie zurückblicken, was sind denn die Eindrücke, die von Ostern bleiben?
Wenn ich zurückblicke, dann blicke ich auf ein sehr langes, sehr intensives Wochenende zurück, das ja, mir noch lange in Erinnerung bleibt, was auch für mich so nicht erwartbar war. Ja, ich habe immer noch das Gefühl, das geht so nicht. So kann das nicht weitergehen.
Ja, Sie haben das Elend der Flüchtlinge hautnah erleben müssen, zusammen auch mit dem gesamten Team. Es war eine besonders dramatische Notlage. Welchen Herausforderungen müssen Sie sich als Kapitän bei sogenannten normalen Einsätzen stellen?
Bei normalen Einsätzen ist schon so, dass wir dort immer mit Fällen konfrontiert sind, in denen Menschen in Seenot sind. Das können Menschen sein, die sehr kurz unterwegs sind. Das können Menschen sein, die verletzt sind, lange unterwegs sind. Schwangere Frauen, Kinder, Familien, ältere Menschen. Und es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, sehr viel Anspannung. Und selbst wenn wir die Menschen dann an Bord haben und erst versorgen können, bleibt es weiterhin auch eine Frage, wann das Schiff kommt, was diese Menschen in Sicherheit bringen kann.
Sie müssen ja auch kreuz und quer fahren und gucken, überhaupt diesen Flüchtlingsbooten, die man kaum sieht, nahe zu kommen. Ist das sehr schwer, nautisch jetzt mal gesehen?
Es ist eine ziemliche Herausforderung. Diese Schlauchboote sind 10 Meter groß. Sie sind mit bloßem Auge erst in 2-3 Meilen Distanz zu erkennen. Im Radar sind sie nur schwer auszumachen. Man weiß so ungefähr, viele Boote starten, aber neuerdings schicken die Schlepper einfach auf einmal sehr viele Boote los in einem sehr breiten Gebiet. Die größte Aufgabe ist zu finden, können wir richtig einschätzen, wie es abdriftet mit Wind und Strom. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit natürlich der Druck, schaffen wir es rechtzeitig, dieses Schiff zu finden, bevor es Luft verliert oder bevor es sinkt.
Es ist ja ein recht alter holländischer Schiffskutter, den Sie da auf Kurs halten müssen. Fühlen Sie sich auf ihm sicher?
Ja, das Schiff ist sehr, sehr seetauglich. Das ist gut ausgewählt worden damals.
Sie sind ja eng zusammengepfercht an Bord, das Team von Jugend rettet. Wie kommen Sie denn miteinander klar?
Ja, Team ist sehr, sehr wichtig. Das geht nur als Mannschaft oder wie wir manchmal auch sagen, als Familie. Es ist eine sehr, sehr europäische Crew. Das heißt, wir haben aus Nordeuropa bis Südeuropa verschiedene Nationalitäten vertreten. Wir trainieren viel zusammen, wir kochen zusammen. Und, so versuchen wir da eine familiäre Atmosphäre hinzubekommen, in der wir uns nach Möglichkeit gegenseitig ergänzen und unterstützen, wo es nötig und möglich ist.
Hat denn der Einsatz an Bord der Juventa, und das ist ja jetzt nicht nur einer gewesen, bei Ihnen Spuren hinterlassen?
Ja, man nimmt natürlich viele Bilder mit nach Hause. Man braucht ein bisschen Zeit, um diesen Batzen an Erlebnissen zu verarbeiten.
Sie werden auch weiter Kurs auf das Mittelmeer halten für Jugend rettet.
Ich bleibe dem Verein treu und werde versuchen, ja, etwas zu tun, etwas mir Mögliches, damit dort die Leute nicht ertrinken.
Sagt Kai Kaltegärtner, Kapitän an Bord der Juventa von der Organisation Jugend rettet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und nach den Nachrichten sprechen wir mit Julian Palke. Er ist an Bord des Rettungsschlauchbootes der Juventa und damit auch der Erste, der Kontakt mit den Flüchtlingen auf hoher See hat. Und Ihnen, Kai, vielen herzlichen Dank. Julian Palke ist begeisterter Wassersportler. Er hat professionell segeln gelernt und auch größere Boote steuern. Als Freiberufler kann er sich immer mal wieder eine Auszeit nehmen, doch diese freie Zeit verbringt er nicht auf einem lockeren Segeltörn, sondern auf dem Mittelmeer in gefährlicher Mission. Als Steuermann auf dem Rettungsschlauchboot von Jugend rettet. Und das heißt, er ist der Erste, der Männer, Frauen, Kinder auf den völlig überfüllten Booten sieht und mit ihnen Kontakt aufnimmt. Und jetzt, wir hören, es knirscht ein bisschen, jetzt erwischen wir ihn auf Malta, kurz vor Start der nächsten Mission. Guten Tag, Julian Palke.
Ja, hallo.
Sie sind kurz vorm Einsatz. Sind Sie ein bisschen aufgeregt?
Ja, doch, tatsächlich, weil es kommen deutlich mehr Menschen an als letztes Jahr und es gibt immer noch nicht genug Rettungskräfte da draußen. Deshalb sind wir alle relativ nervös, was uns da draußen erwartet.
Wenn Sie an Bord sind, dann erfahren Sie von den Flüchtlingsbooten durch eine Meldung von der Notleitstelle in Rom meistens. Dann heißt es, ein Flüchtlingsboot wurde gesichtet.
Ja, also das Boot wird uns gemeldet, das heißt aber noch lange nicht, dass wir Sichtkontakt haben. Häufig kommt es auch vor, dass wir dann Suchmuster fahren müssen, sowohl mit unserem großen Schiff, der Juventa, aber eben auch mit unserem kleinen Schlauchboot, das wir dann aufsetzen.
Wie schwer ist es denn, dieses Boot zu erreichen? Also so ein Schlauchboot, stelle ich mir vor, ist ja fast wie eine Nussschale auf dem Mittelmeer, oder?
Ja, die sind auch relativ flach. Also sobald man ein bisschen Welle hat, sieht man die nur noch ganz, ganz schwer und eben häufig auch nur von einem hohen Punkt, also unserer Brücke zum Beispiel oder noch dem Deck darüber. Die Schläuche sind grau, Und wenn dann das Wetter nicht mitspielt, dann ist es ein Wettlauf gegen die Zeit.
Also Sie haben dann das Glück, die Geflüchteten auf diesen erbärmlichen Booten zu sichten. Wie sieht denn dann die erste Begegnung aus? Was passiert dann?
Häufig sind die Menschen sehr aufgebracht, aber freudig aufgebracht, weil sie endlich gefunden werden. Es kommt aber sehr darauf an, wie lange sie schon auf dem Wasser sind. Manchmal finden wir die Menschen erst, nachdem sie 24 Stunden schon auf dem Wasser sind, und dann sind die meisten eben dehydriert, weil sie die Mittagshitze durchgestanden haben. Dann ist die Stimmung meistens sehr, sehr gedrückt und wir müssen häufig auch erstmal Verletzte evakuieren, bevor wir den Rest zu uns an Bord nehmen. Es kommt eben sehr auf die Tageszeit drauf an.
Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, sie wollen raus, ja, und springen in die See. Und was machen sie denn dann?
Das ist für uns tatsächlich eine ganz schwierige Situation, weil wir natürlich auf unserem Einsatzschlauchboot nur sehr begrenzte Kapazitäten haben und ein bisschen darauf angewiesen sind, dass die Menschen auf diesen Flüchtlingsbooten unseren Anweisungen folgen. Das ist aber eben nicht immer der Fall. Wenn wir ein großes Holzboot mit 750 Menschen haben, dann springen auch schon mal 100 bis 150 Menschen ins Wasser und dann wird die Situation einfach extrem unübersichtlich, weil wir eben auch nicht mehr an dieses Holzboot herankommen können und erstmal die Menschen aus dem Wasser bergen können.
Haben Sie denn auch schon erlebt, dass Ihre Crew an Bord des Rettungsschlauchbootes nicht allen helfen konnte?
Ja, tatsächlich ist uns das über die Osterfeiertage passiert, eben als wir schätzungsweise 150 Menschen im Wasser hatten, haben wir gesehen, dass Menschen ertrunken sind, sind ins Wasser gesprungen, hatten noch keine Schwimmweste an und wollten zu unserem Schiff der Juventa schwimmen, waren aber wohl schon entkräftet und haben es nicht geschafft. Also auch das passiert, ja.
Und dann, wie reagieren Sie und Ihre Crew?
Im Einsatz reagieren wir darauf, ja, also natürlich erstmal. Es ist immer ein großer Schockmoment, aber wir müssen uns dann immer darauf besinnen, dass eben da noch viele hundert Menschen nicht versorgt sind und das jetzt erstmal das Wichtigste ist. Aber das beschäftigt uns, weil wir uns natürlich auch fragen, ob wir im Einsatz richtig gehandelt haben. Aber wir müssen uns eben auch darauf besinnen, dass die Menschen im Grunde tot sind in dem Moment, in dem sie auf das Wasser gehen. Und alles, was wir versuchen können, während wir dort helfen, ist, die Menschen im Leben wieder ein bisschen näher zu bringen.
Da können Sie quasi ja fast nur noch automatisch reagieren, irgendwie, ne?
Ja, ganz genau. Also wir sind dann auch sehr darauf bedacht, ein Auge auf uns gegenseitig zu haben, dass jeder noch in der Lage ist, auf seiner Position zu funktionieren, und schicken uns auch mal gegenseitig ins Bett, um wenigstens mal 2 Stunden Schlaf zu bekommen und sich ein bisschen zu erholen. Aber das sind Situationen, ich weiß nicht, ob man sich darauf irgendwie vorbereiten kann. Es ist natürlich einmal dieser immense Stress, den man hat, weil es eben ja um Menschenleben geht. Auf der anderen Seite stehen dann natürlich diese vielen, vielen Stunden unter Stress mit wenig bis gar keinen Schlaf. Und das zermürbt einen. Also wenn man von See wiederkommt, brauchen wir alle eigentlich mindestens eine Woche, um einen ganz normalen Schlafrhythmus zu finden.
Wenn Sie aber nach so einem vielleicht sehr, sehr anstrengenden Tag im Rettungsboot wieder an Bord der Juventa gehen, um vielleicht eben mal kurz zu schlafen, fühlen Sie dann so etwas wie Freude, es geschafft zu haben, ein paar Menschen zu retten?
Auf jeden Fall. Wenn wir an Bord unseres Schiffes der Juventa kommen, dann ist es eben häufig so, dass wir schon 10 Stunden mit dem Schlauchboot auf See sind und dann kommt man zurück und sieht dieses komplette Deck voll mit Menschen. Also man kommt kaum rein ins Schiff. Das ist natürlich ein schöner Moment, wenn man weiß, wie viele Menschen man jetzt gerade gerettet hat. Das ist richtig gut. Zumal die alle ganz freundlich sind zu uns und sehr hilfsbereit an Deck und möchten uns mal gerne ja quasi helfen bei allem, was wir an Deck tun. Das ist schön.
Jetzt nach all dem, was Sie an Extremsituationen im Mittelmeer erlebt haben, warum machen Sie trotzdem weiter? Das ist ja jetzt Ihr nächster Einsatz.
Das ist mein nächster Einsatz. Na klar, wenn so viel Leid da draußen geschieht, braucht es eben Hilfe.
Sagt Julian Palke aus Malta, Crewmitglied auf der Rettungsmission von Jugend rettet auf Mittelmeer. Viele Flüchtlinge hat er schon mit den anderen geholfen, ans sichere Land zu kommen. Ihnen, Herr Palke, vielen Dank und alles Gute für den kommenden Einsatz.
Domradio, das Thema.
Was die jungen Leute von Jugend rettet bei ihren Rettungseinsätzen auf dem Mittelmeer erleben, geht nicht spurlos an ihnen vorüber. Stressmanager bereiten sie schon vor ihrem Einsatz ein wenig auf das Leben an Bord vor und helfen vor allem danach, das Erlebte zu verarbeiten. Unterstützt wird diese Arbeit von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns und von der Erzdiözese München-Freising. Thomas Bakowski koordiniert den Einsatz der Stressmanager bei Jugend rettet. Guten Tag, Herr Bakowski.
Grüß Gott, Frau Schippers.
Kann man denn überhaupt junge Leute auf solche Ausnahmesituationen vorbereiten?
Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe zunächst einmal vermutet, dass es schon eine sehr große Herausforderung für junge Menschen ist, sich so für so eine Aktion zur Verfügung zu stellen. Und bin sehr positiv davon überrascht, von der Professionalität und von der Art und Weise, wie die Mitarbeitenden, die Aktivisten von Jugend rettet, mit den Situationen umgehen.
Es gibt ja schon bereits vor der Abfahrt so etwas wie ein kurzes Briefing. Auf welche Situationen bereiten Sie und Ihre Mitarbeiter die Crew vor?
Es geht dabei zum einen darum, die Crew darauf vorzubereiten, wie man sich an Bord aufeinander einstellen muss, das Leben auf sehr engem Raum, das Leben in einer Gemeinschaft, in der es auch gewisse Hierarchien gibt und wo es auch lebenswichtig sein kann, sich an Weisungen zu halten, ist wichtig, dass man einfach in einer Befehlskette auch mit drinsteckt und sich da auch einordnet, dass man zusammenhält als Crew und da gut zusammenarbeitet. Das soll unterstützt werden durch diese Briefings. Aber vor allen Dingen dann auch, wie gehe ich mit den hohen psychischen Belastungen um, die mir eventuell bevorstehen bei so einem Einsatz. Also die Begegnung mit Menschen, die eine sehr intensive Fluchtgeschichte hinter sich haben, die mittendrin stecken, die gerade eventuell dem Ertrinken entronnen sind, aber eben auch Flüchtlinge, die massive Verletzungen haben, die Folterspuren aufzeigen, die Geschichten erzählen, die hochdramatisch sind. Und natürlich die Vorbereitung auf die Situation. Wir könnten damit konfrontiert sein, dass Menschen die Flucht nicht überlebt haben, also mit Ertrinkenden oder Ertrunkenen, mit toten Körpern, die im Wasser treiben. Auch das ist eine Situation, auf die wir die Crews versuchen so vorzubereiten, dass sie einen Weg haben, damit umzugehen.
Aber wie Sie ja schon selber sagte, man kann vielleicht so ein bisschen Handwerkszeug mitgeben im Gepäck, aber letztendlich die Eindrücke sind ja dann da und die sind oft nicht einfach, wie Sie es beschrieben haben. Nach 14 Tagen auf hoher See kommen die Crewmitglieder wieder zurück nach Malta und dann nehmen Sie sie auch dann in Empfang. Wie helfen Sie denn so, direkt nach dem Einsatz Erlebtes zu verarbeiten?
Im Grunde ist das ein dreigliedriges Angebot, das wir dann machen. Wir bieten eine Veranstaltung an für die gesamte Crew, ein Debriefing, bei dem Dinge zur Sprache gebracht werden können, die während des Einsatzes belastend waren, die schwierig waren, aber eben auch positive Erfahrungen und Bilder, die man sich gerne mitnimmt aus dieser Rettungssituation.
Zum Beispiel?
Wir konnten die Menschen, die auf dem sinkenden Boot waren, das uns begegnet ist, alle gesund herunterholen von diesem sinkenden Boot. Wir konnten sie alle retten und wir konnten sie in gute Hände übergeben an ein anderes Schiff, das sie dann nach Sizilien oder Lampedusa gebracht hat, in die Sicherheit. Das wäre so ein positives Bild. Oder es werden dann immer wieder auch kleine Bilder beschrieben von einem Lächeln im Gesicht eines Flüchtlingsmädchens oder von einem Kind, das begonnen hat, an Bord zu spielen, oder eine Frau, die zu singen anfängt, ein Lied anstimmt und viele stimmen mit ein. Das können so sehr positive Bilder sein, die den belastenden Bildern dann mindestens gegenüberstehen und sie vielleicht auch aufwiegen können. Und diese Bilder, die nimmt man auch gerne mit im Herzen.
Aber natürlich weiß man nach so den ersten Tagen noch nicht, was eigentlich so tief im Herzen auch weiterarbeitet. Wie geht es denn den Menschen, den engagierten Menschen, die nach Hause kommen in den Alltag?
Also das ist für viele eine problematische Situation, nach dem intensiven Erleben auf dem Mittelmeer dann zurückzukommen in den Alltag. Und die Rückmeldung lautet dann oft auch so, wie wir tun uns hart, die Banalität unseres Alltags so zu akzeptieren. Wir haben so eine wichtige Aufgabe gehabt auf dem Mittelmeer und sind jetzt zurück im Alltag. Und dabei wollen wir natürlich auch unterstützen. Deshalb gibt es die Möglichkeit, mit uns zu telefonieren, ein Mail zu schreiben oder anders Kontakt aufzunehmen.
Wie ich hörte, es kehren ja doch viele wieder zurück an Bord der Juventa.
Richtig, also ich spreche jetzt über Erfahrungen, die ich im Laufe der letzten 3 Jahre mit den verschiedenen Organisationen gesammelt habe und habe da eigentlich so in Erinnerung, dass die allermeisten eine tiefe Sinnhaftigkeit empfinden in dem Tun dort auf dem Mittelmeer. Bei aller Belastung, die damit verbunden ist, es ist ja auch eine hohe körperliche Belastung, eine hohe mentale Belastung, eine hohe psychische Belastung, sie doch unterm Strich mitnehmen. Wir konnten vielen Menschen bei der Rettung ihres Lebens behilflich sein und wir konnten sie unterstützen und das gibt so ein wirklich gutes Gefühl von Erfüllung, dass die Menschen dann positiv mitnehmen.
Thomas Bakowski koordiniert das Stressmanagement bei Einsätzen von Jugend rettet vor und nach den Missionen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse, Frau Schippers.
Seit 1902 gibt es das Seemannsheim in Emden. In seiner wechselvollen Geschichte war es immer für Menschen da, die auf hoher See unterwegs sind. Als die Juventa, das Schiff von Jugend rettet, überholt werden musste, war das Seemannsheim für ein paar Wochen die Unterkunft für Mitstreiter von Jugend rettet. Der evangelisch-lutherische Pastor für Seeleute, Menke Sandersfeld, leitet das Seemannsheim und hat die Aktivisten kennengelernt. Guten Tag, Pastor Sandersfeld.
Guten Tag.
Ja, Sie haben ja mehrere Wochen lang ein Kommen und Gehen der Teams von Jugend rettet erlebt. Wie war denn die Begegnung mit Ihnen?
Die Begegnung war herzlich, freundschaftlich und spannend.
Und spannend, warum?
Ja, spannend, also sage ich mal, es war eine große Aufgabe, die sich die jungen Leute gesetzt haben. Als die ersten da waren, da war das Schiff noch gar nicht da. Und dann kam das Schiff und die jungen Leute kamen. Erst musste ja einiges geleistet werden, damit das Schiff fertig ist zum Auslaufen Richtung Mittelmeer. Und die haben es in diesen Wochen geschafft.
Haben Sie auch so abends mal zusammengesessen und sich unterhalten?
Also abends waren doch die jungen Leute auch geschafft, das haben sie selber auch gesagt, aber es gab natürlich hier und da Zeit, sich zu unterhalten und einfach ein bisschen zusammen zu sein. Auch haben junge Leute von diesem Team sich Zeit genommen, zum Beispiel in einer Konfirmandengruppe, die hier im Seemannsheim zu Besuch war, Rede und Antwort zu stehen und ihr Projekt vorzustellen. Das fand ich sehr interessant und gut.
Junge Leute, junge Menschen, die sich engagieren, ist das aus Ihrer Erfahrung heraus etwas Besonderes?
Jein. Wir haben über all die Jahre, solange ich hier bin, seit 14 Jahren, immer junge Leute im Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales Jahr, die sich halt sozial engagieren in diesem Freiwilligendienst. Also von daher nichts Besonderes. Aber diese Aktion Jugend rettet, initiiert von einem damals 19-jährigen jungen Schüler, sage ich mal, der gerade Abitur hatte, der hier bei uns 20 geworden ist, also hier Geburtstag hatte. Das ist doch etwas Besonderes. Junge Leute, die sich so ein Projekt vornehmen und dann auch realisieren. Das ist doch ein starkes Stück.
Seeleute heute sind ja relativ sicher unterwegs. Das kann man ja von den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer nicht sagen. Jetzt, wie blicken Sie auf das Engagement von Jugend rettet? Einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Jetzt kommt es darauf an, von welcher Seite man das sieht. Also aus Sicht der jungen Leute, von diesem Engagement her, ist es also ein sehr, sehr lobenswertes Projekt und hochachtungsvoll. Also vor diesem Engagement, vor diesen jungen Leuten, die halt immer auch noch dabei sind und die Aktion, die wächst ja mehr und mehr. Letztes Jahr haben die über 6.000 Menschen aus den Wassern geholt. Also da kann man ja sagen, 6.000 Mal hat sich diese Arbeit gelohnt. Da kann man ja nun nicht von einem Tropfen auf dem heißen Stein reden. Auf der anderen Seite, wenn man das global betrachtet, angesichts der vielen Millionen Menschen, die unterwegs sind, ist es klar, dass wir Menschen hier auf der Welt überall noch einiges tun müssen.
Auch Christen tun sich ja schwer, mit den Geflüchteten umzugehen, die übers Mittelmeer oder andere Routen nach Europa kommen, um einfach ein sicheres Zuhause zu gewinnen. Was legen Sie denn diesen Christen ans Herz, wenn sie daran doch zweifeln?
Wissen Sie, da sind geflüchtete Menschen auf Booten überfallen worden und ausgeraubt worden. Unglaublich. Geflüchtete Menschen fallen den Räubern in die Hände. Und ich denke, da haben wir ja unser Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da gibt es eben halt auch einen Menschen, der unter die Räuber gefallen ist. Und das ist doch die Situation. Diese Menschen, die unterwegs sind, die aus welchen Gründen auch immer fliehen, weggehen von zu Hause, aus ihrer Heimat, das ist für uns, denke ich mal, hier und da ja heute gar nicht mehr vorstellbar, dass man einfach so loszieht mit Kindern, mit Babys auf den Armen, um irgendwo hinzukommen, wo man leben kann und die so auf dem Weg dahin ausgeraubt, geschlagen und gefoltert werden. Ja, da sind wir doch gerufen, an diese zu denken und wo wir es können, diese auch zu unterstützen, zu helfen, dass sie gesund und munter irgendwo sein können und da ihr Leben leben können.
sagt Seemannspastor Minke Sandersfeld. Er leitet das Seemannsheim in Emden und hat über mehrere Wochen Mitstreiter der Organisation Jugend rettet zu Gast. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Die Organisation Jugend rettet hat seit seiner Gründung 2015 vielen Tausenden von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer durch ihre Crew auf dem alten Kutter Juventus das Leben retten können. Doch sie brauchen auch Menschen, die ihre Mission den Menschen hier in Deutschland bekannt machen. Und das ist die Aufgabe der Botschafter. Zwei von Ihnen aus Köln sind jetzt bei uns im Domradio-Studio. Hallo Hanna, hallo Gwen.
Hallo. Hallo.
Du bist schon lange Botschafterin von Jugend rettet, also fast von der ersten Stunde an. Wie bist du denn auf diese Initiative gestoßen?
Ich war Ende 2015 bei einer Filmvorführung von dem Film Asylant, was ein Film von einer jungen Filmemachergruppe ist, die befreundet ist mit dem Team von Jugend rettet. Und bei dieser Filmvorführung hat sich dann auch Jugend rettet, beziehungsweise der damalige Kölner Botschafter von Jugend rettet, vorgestellt. Und genau, mein Interesse wurde geweckt für diese Organisation und bin dann mit dem Botschafter, den ich zufälligerweise auch noch von früher aus der Schule kannte, ins Gespräch gekommen. Und ja, der hat mich letztendlich dann direkt zu der nächsten Aktion mitgeschleppt und damit war ich dann bei Jugend rettet an Bord.
Was waren denn die Bilder oder die Situationen, die dich besonders bewegt haben?
Also es waren schon immer wieder die ganzen Nachrichten darüber, wie viele Menschen eben im Mittelmeer oder natürlich auch auf anderen Routen immer wieder gestorben sind. Und immer wieder der Gedanke daran, wie schlimm das ist, wie wenig man vermeintlich zumindest erstmal so aus Köln dagegen tun kann.
Ging dir das auch so, Gwen? Waren es die Bilder, die dich irgendwie bewegt haben, ich muss jetzt was tun?
Ja, also es waren zum einen die Bilder und zum anderen der Wunsch, sich sozial zu engagieren und für Werte, die wir hier in Europa hochhalten, zum Beispiel die Humanität, auch einzustehen und das voranzutreiben.
Ja, also das könnte ich mir vorstellen, als junger Mensch sagt man ja, also human ist einfach ein schönes Wochenende zu verbringen. Es sind ja viele junge Leute, zumindest in dieser Zeit, Ende 2015, eher weniger politisch gewesen und geguckt, wie komme ich weiter mit meiner Karriere, treffe Freunde und so weiter. Woher kam denn dieses Bewusstsein bei dir?
Das Bewusstsein für das Politische ist bei mir durch mein Studium geweckt worden. Da bin ich in Kontakt mit der politischen Bildung gekommen und in dem Zusammenhang damit junge Menschen für Demokratie eben zu begeistern und Partizipation zu stärken. Ja, und da habe ich Workshops zugegeben zu dem Thema und Jugend rettet war so ein Moment. Also ich saß mit Hanna in dieser Filmvorführung und war so ein Moment zu sagen, ja, jetzt kann ich auch mal was machen und beitragen, dass irgendwie ein großes Ganzes passiert.
Also einfach nicht mehr hilflos bleiben wollen.
Genau.
Ja, und jetzt seid ihr Botschafterinnen schon eine ganze Weile. Was unternehmt ihr denn, um das Engagement für Jugend rettet weiterzubringen, bekannt zu machen, zu unterstützen?
Also die Möglichkeiten sind da echt total vielfältig. Wir waren häufiger schon auf Straßenfesten, beispielsweise letztes Jahr im Dezember beim Weihnachtsbasar der Körnerstraße, wo sich eine sehr schöne Kooperation ergeben hat und wo wir mit sehr vielen Leuten ins Gespräch gekommen sind und durch Kuchenverkauf dann auch die eine oder andere Spende für Jugend rettet einnehmen konnten. Dann haben wir schon mehrfach Vorträge gehalten in verschiedenen Kontexten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel bei einem Treffen der Organisation WQ Ehrenfeld, also Willkommenskultur Ehrenfeld, die sich getroffen haben und einfach mal gucken wollten, was gibt es in der Stadt noch anderes, wo man sich engagieren kann oder wo sind Leute engagiert. Oder auch nochmal bei einer Filmvorführung von Asylant waren wir auch und haben Jugend rettet eben nochmal vorgestellt. Genau, ansonsten ist natürlich die Medienarbeit oder die Medien- und Pressearbeit für uns auch wichtig. Also wir waren beispielsweise beim Kölner Hochschulradio und haben dort uns auch schon mal vorgestellt und von uns berichtet.
Jetzt seid ihr ja beide Studentinnen, könnt ihr auch was an der Uni bewegen? Ich meine, da ist ja zurzeit wirklich viel Stress durch Bachelor und so weiter und scheinbar nicht so viel Zeit, noch was anderes zu tun. Wie sind da die Erfahrungen, Gwen?
Also wir haben an der Uni, haben wir schon mit der HUMF zusammengearbeitet und da
das ist Fest,
also die HUMF ist die Humanwissenschaftliche Fakultät an der Universität zu Köln und da wird aus studentischer Initiative jedes Jahr ein Festival organisiert, bei dem sich auch Initiativen vorstellen können Und da waren wir letztes Jahr auch und haben uns vorgestellt, sind mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Da haben sich auch interessante Diskussionen ergeben teilweise. Und ja, also auf die Art können wir an der Uni was bewegen oder dass wir Flyer auslegen.
Und die Schulen?
Schulen sind wir auch im Kontakt. Da ist es für uns, da wir auch in unserem Team halt größtenteils Studierende sind, manchmal etwas schwieriger, den Kontakt herzustellen, weil man einfach nicht in dem System mehr so drin ist und die meisten von uns auch nicht selber in Köln zur Schule gegangen sind und dann noch einen persönlichen Kontakt haben. Aber auch da haben wir schon zum Teil Vorträge gehalten. Es gibt eine Schule, die für uns einen Spendenlauf organisiert, also die ihren jährlichen Spendenlauf für uns dieses Mal ausgerichtet hat. Genau, oder Workshops haben wir auch schon an Schulen gegeben. Also auch da gibt es Kontakt und wir sind auch immer wieder auf der Suche nach Kontakt zu Schulen, weil wir eigentlich gerne auch sehr viel mehr Schülerinnen und Schüler bei uns im Team hätten.
Ihr sprach davon, es gab auch Diskussionen und es ist tatsächlich auch so, dass die Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer umstritten ist.
Domradio, das Thema.
Es geht um den Verein Jugend rettet. Im Studio sind Hanna und Gwen, zwei Botschafter aus Köln, die sich dafür einsetzen, dass die Rettungsmission auf dem Mittelmeer noch mehr Unterstützung findet. Die Rettung von Geflüchteten auf dem Mittelmeer findet aber nicht überall Zuspruch. Hanna, wie sind denn die Reaktionen auf euer Engagement?
Das ist total unterschiedlich. Also kommt tatsächlich auf den Ort und die Menschen an. Also es gibt schon sehr viele, die sehr positiv reagieren, vor allem seit letztem Sommer, also seitdem wir tatsächlich davon berichten können, wie viele Menschen wir schon gerettet haben. Davor, also als es immer noch hieß, wir wollen bald ein Schiff kaufen, war es schon mit relativ viel Skepsis verbunden. Und natürlich gibt es auch jetzt immer noch viele Kritiker, die uns im Alltag tatsächlich zum Glück nicht so super viel begegnen, also auch hin und wieder, aber tatsächlich gerade so in den sozialen Medien doch noch relativ häufig vertreten sind.
Also die euch richtig Stress machen und deswegen wollt ihr auch nur mit Vornamen genannt werden, um eben nicht in diesen Hassmail-Strudel geraten zu müssen. Wie geht ihr mit den Menschen um, die so ja anti sind?
Also auf Straßenfesten beispielsweise versuchen wir ins Gespräch zu kommen. Wir versuchen uns eben nicht abzuschotten, sondern den anderen das Gegenüber aufzufangen und zu hinterfragen. Aber irgendwann gibt es Grenzen. Also wenn man nicht weiterkommt und wir hatten das dann teilweise auch, dass es in Persönliches ging und dann muss man sich auch abgrenzen. Und ich denke, so ist das auch mit den medialen Kommentaren, die wir so bekommen. Also es gibt dann schon Bestreben, dann nochmal drauf einzugehen, es nicht einfach nur stehen zu lassen. Aber man muss auch wissen, also bei manchen bringt es halt auch nichts, noch weiter zu diskutieren.
Werdet ihr denn unterstützt von Berlin, wo die Zentrale hockt?
Genau, also wir kriegen vom Kernteam schon die Unterstützung, die wir brauchen. Also gerade auch, was sowas angeht, sammeln die beispielsweise Namen und gucken, ob es eine Möglichkeit gäbe, wenn es tatsächlich ja rechtlich dagegen vorzugehen, was natürlich aber auch nicht immer der Fall ist.
Habt ihr denn schon Leute von der Crew mal kennengelernt, die auf See waren?
Genau, es gab letzten Dezember in Berlin ein BotschafterInnen-Treffen, wo die Botschafter aus, ich glaube, ganz Deutschland, also ich glaube, die europaweiten Botschafter waren eigentlich nicht dabei, dort waren, wo wir uns untereinander also kennengelernt haben. Und diejenigen der Botschafter und Botschafterinnen, die eben auch Teil der Crew waren, waren dann eben auch dort. Und dort gab es dann die Möglichkeit, sich kennenzulernen.
Ihre Erzählungen haben sicher euch auch beeindruckt, ne?
Genau, also es war auf jeden Fall nochmal ganz was anderes, weil ja auch wir sonst vielleicht schon noch mal mehr Informationen bekommen über interne Mails und so weiter, aber es letztendlich auch die Erzählung nur medial nachverfolgen können und so weiter. Und dann ist es schon noch mal was anderes, wenn man mit jemandem spricht, der tatsächlich dabei war.
Aber auf Facebook kann eigentlich jeder ziemlich gut nachverfolgen, ne? Was jetzt gerade welche Mission unternimmt und was sie natürlich auch erleben. Das ist ja auch eine gute Vernetzung, die ihr von der Seite erfahrt. Was können denn Leute jetzt machen, die sagen, ja, wir möchten uns auch engagieren, wir möchten euch kennenlernen?
Also am einfachsten ist es tatsächlich, uns über unsere E-Mail-Adresse, also köln@jugendrettet.org, anzuschreiben. Alternativ über die Facebook-Seite. Es gibt eine Jugendrettet-NRW-Facebook-Seite, über die wir erreichbar sind. Und diese Kontakte findet man auch nochmal auf der offiziellen Jugendrettet-Website, also uns da anzuschreiben. und uns einfach mitzuteilen, dass man Lust hat, sich zu engagieren. Und dann sagen wir denjenigen Bescheid, wann unser nächstes Treffen stattfindet. Und dazu ist eigentlich jeder immer herzlich eingeladen und vor allem auch dazu herzlich eingeladen, all seine Ideen mitzubringen, was man vor Ort machen könnte. Also sei es, irgendjemanden zu kennen, mit dem man etwas zusammen machen könnte, oder halt einfach irgendwelche Ideen, um Jugend rettet, hier in Köln zu vertreten.
Jetzt ist ja nicht in jeder Stadt Jugend rettet unterwegs. Was machen denn die Leute aus jetzt Orten, wo noch gar keine Vor-Ort-Truppe ist?
Die können sich melden. Wir haben seit dem letzten BotschafterInnen-Treffen die Arbeitsgruppe Neue BotschafterInnen. Ich gehöre mit zu dieser AG. Die können sich an uns wenden und kriegen dann von uns Informationen. Also, was bedeutet es, Botschafter in deiner Stadt zu sein? Was kannst du da machen? Was wären deine Aufgaben? Wird besprochen.
Ja, also da ihr noch studiert, viel zu tun habt, es ist schon noch zu schaffen nebenher, das ehrenamtliche Engagement als Botschafterin.
Doch, das würde ich schon sagen. Also zu schaffen ist es auf jeden Fall. Und letztendlich kann eben auch jeder das so einteilen, wie er das gerne möchte. Also natürlich ist es blöd, dass wenn man irgendein Angebot bekommt, dass man es vielleicht auch mal absagen müsste oder so, weil es aus irgendwelchen zeitlichen Gründen nicht klappt. Aber genau, also es kann jeder so viel Zeit investieren, wie er halt gerade hat.
Wie erlebt er das Team? Spürt ihr sowas wie ein Miteinander oder prasselt jeder vor sich dahin?
Also mit Bonn haben wir eine ganz gute Kooperation, mit denen machen wir recht viel zusammen, haben auch schon gemeinsame Treffen gehabt, überlegen gemeinsam an Aktionen, planen. In NRW sonst sind wir noch nicht so gut vernetzt, aber nach dem Botschaftertreffen haben wir zumindest Gesichter und wissen, wen wir für was auch anschreiben können potenziell und können uns da eigentlich auch drauf verlassen. Dass wir dann Ansprechpartner haben.
Warum seid ihr sehr zufrieden, euch zu engagieren für Jugend rettet?
Tatsächlich, weil diese Kombination aus sozialem Engagement und politischer Botschaft was ganz Besonderes ist an einem Engagement, das man eben vertreten kann. Und weil das Team von Jugend rettet hier in Köln, aber auch in allen anderen Städten, auch was Besonderes ist, also auch nochmal eine Diskussionsplattform und so weiter bietet.
Gwen und Hanna waren das. Beide sind Botschafterinnen für Jugend rettet, einem von jungen Aktivisten gegründeter Verein, der mit einem eigenen Boot auf dem Mittelmeer unterwegs ist, um Flüchtlinge in Not zu retten und das bei Wind und Wetter. Ich danke euch sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Sie hören Domradio, das Thema. Die Organisation Jugend rettet hat seit seiner Gründung 2015 viel Zuspruch und Unterstützung erhalten. Aber politisch ist ihr Einsatz umstritten. Am Telefon ist noch einmal Pauline Schmidt, Aktivistin der ersten Stunde. Frau Schmidt, jede zweiwöchige Rettungsmission auf dem Schiff Juventa hat einen Namen. Warum?
Ja, das ist eine Geschichte, die wir seit diesem Jahr machen. Da nehmen wir politische Entscheidungsträger in die Verantwortung. Also ganz klar wird jede Mission dieses Mal eben mit Namen versehen von Personen, bei denen wir denken, dass sie ihre Verantwortung und vor allen Dingen ihren Einfluss dem Thema gegenüber vollkommen vernachlässigen. Da haben wir zum Beispiel eben die Frau von der Leyen oder eben auch bei der aktuellen Mission den Chef von Frontex versucht, in die Verantwortung zu nehmen.
Sie erhalten ja heftigen Gegenwind für Ihre Arbeit. Ja. Zum Beispiel wird Ihnen vorgeworfen, durch Ihre Rettungsaktion nur noch mehr Flüchtlinge für die gefährliche Mittelmeerfahrt anzulocken und das Schleppergeschäft anzuheizen, den sogenannten Pull-Faktor. Wie reagieren Sie auf diese Vorwürfe?
Das ist immer ein abstruses Argument, was gegen unsere Arbeit gewählt wird. Wir sind ja im Moment in einer Situation, in der die Anwesenden kritisiert werden und nicht die Abwesenden. Was ich finde eben sehr interessant ist, wir haben kein europäisches Seenotrettungsprogramm, wir haben überhaupt keine Lösung für die Toten auf dem Mittelmeer. Wir haben aber de facto eine Fluchtbewegung, ne? Also die lässt sich nicht von der Hand weisen und die ist da, ob wir da sind oder nicht. Das wurde in mehreren Studien, zum Beispiel von der Oxford University, jetzt erst kürzlich belegt. Also auch vor eben den Seenotrettungsprogrammen und auch nach den Seerettungsprogrammen gab es keinerlei Veränderungen in der Anzahl der Personen, die übers Mittelmeer gekommen sind. Diese Studien sind öffentlich zugänglich und eigentlich mehr als eindeutig. Trotzdem wird sehr, sehr häufig im öffentlichen Diskurs eben dieser Gedankengang verfolgt. Da sind ja Retter, also gehen die Leute davon aus, dass sie gerettet werden. Das ist nicht so. Die Leute sind teilweise haben wir Geflüchtete an Bord, die seit 5 Jahren auf der Flucht sind, ne? Die aus verschiedensten Ländern und aus verschiedensten Hintergründen auf der Flucht sind. Und wenn die in Libyen angekommen sind und eben in die Hände dieser hochkriminellen Schlepperstrukturen gekommen sind, werden die aufs Meer geschickt, früher oder später, wenn sie bis dahin überleben. Das muss man auch ganz klar sagen. Jeder kennt die Berichte zu Libyen vom Auswärtigen Amt. Das ist eine Hölle, was da abgeht. Und den Schleppern ist es absolut egal, wie weit die Boote es machen. Und auch wenn wir dort sind, ein weiterer Denkfehler, wie ich finde, von vielen Leuten, bedeutet das nicht, dass alle gerettet werden. Wir können nicht weit gucken, selbst wenn wir von erhöhter Position, von der Brücke aus gucken, können wir nicht viele Seemeilen nach rechts und links sehen, selbst mit Fernrohr. Das heißt, selbst wenn in der Search and Rescue Zone alle privaten Organisationen vor Ort sind, sterben trotzdem noch Menschen. Das ist ein Fakt.
Wie ernst ist Ihre Arbeit von solchen Vorwürfen bedroht?
Na, das ist eine gute Frage. Wir versuchen natürlich mit Aufklärungsarbeit dagegen zu gehen. Wir versuchen darüber aufzuklären, wie lange die Leute auf der Flucht sind und dass wir eben, im Prinzip die letzte Stufe sind, dieses letzte bisschen, bevor sie eben dann versuchen, nach Europa zu kommen. Das ist immer sowas, was vielleicht perspektivisch von den Leuten gar nicht gesehen wird. Wir versuchen darüber aufzuklären, dass es eben diesen sogenannten Pull-Faktor nicht gibt und dass der außer Acht lässt, dass wir in einer Welt leben, die leider viele Leute systematisch ausbeutet und dass wir selber in Europa ganz klar einer der Fluchtgründe sind, dass unser tägliches Leben und unsere Ausbeutung vieler Personen ein Fluchtgrund ist. Ganz einfaches Beispiel, was vielleicht viele Leute nachvollziehen werden können. Wir haben sehr viele Geflüchtete aus Bangladesch mittlerweile auf unseren Schiffen. Und die flüchten natürlich ganz klar aus im Prinzip den Machenschaften der Textilindustrie. Und da müssen wir uns alle natürlich am Ende des Tages in den Spiegel gucken, ne? und uns ein bisschen selber damit konfrontieren, wo sind die Ursachen und was sind die direkten Auswirkungen. Dadurch, dass wir drittstärkster weltweiter Waffenexporteur in Deutschland und dass wir natürlich eben auch billig kaufen, produzieren wir natürlich Fluchtursachen. Wir produzieren Krieg und wir produzieren Armut in anderen Ländern. Und diese, im Prinzip Konsequenzen, mit denen müssen wir uns gerade beschäftigen. Und diese Konsequenzen sehen wir in Form der Personen, die aus diesen Zuständen flüchten. Als wir unseren Verein damals gegründet haben, haben wir ja tatsächlich gedacht, wir als Gruppe von Studenten damals, wenn wir dieses Programm auf die Beine stellen, wenn wir diese Seenotrettung auf die Beine stellen, gibt es ja im Prinzip überhaupt kein Argument mehr, dass staatliche Akteure das nicht übernehmen. Wir mit unseren mangelnden Ressourcen, mit unseren mangelnden Kenntnissen und trotzdem funktioniert. Das haben wir damals sehr, sehr stark kommuniziert. Jetzt sind wir leider eben schon im zweiten Jahr draußen und es hat sich nichts geändert.
Fühlen Sie sich denn von den christlichen Kirchen unterstützt?
Ja, definitiv. Also von der christlichen Kirche haben wir in vielerlei Hinsicht Unterstützung bekommen. Nicht zuletzt natürlich eben auch durch die sehr, sehr dankbaren öffentlichen Statements, die wir vom Papst alle lesen konnten. Wir sind natürlich auch dankbar für Support der christlichen Kirche, einfach aufgrund dessen, dass das natürlich eine Instanz ist für viele Menschen und viele Menschen sich natürlich auch an der christlichen Kirche orientieren. Vielleicht dann 3 oder 4 Mal nachlesen, wo sind die Hintergründe, warum unterstützt uns eine Institution wie die Kirche und andere Institutionen wiederum arbeiten eben nicht mit uns zusammen oder unterstützen uns, wie auch immer man das sagen möchte.
Ja, jetzt ist Ihre Mission länger geworden, als Sie dachten bei der Gründung. Ja. Machen Sie weiter? Wie sehen Sie in die Zukunft?
Also wir haben seit Tag 1 gesagt, dass wir da unten bleiben, bis wir nicht mehr gebraucht werden. Und bis wir nicht mehr gebraucht werden, würde für uns bedeuten, dass eben von staatlicher Seite, von den staatlichen Akteuren, eine Lösung angeboten wird, dass eben ganz klar ist, dass dann da staatliche Schiffe unten sind, dass vielleicht Schiffe unten sind, die ein klares Seenotrettungsmandat haben. Und solange es die nicht gibt und solange im Prinzip die Geflüchteten dort auf dem Mittelmeer, in den internationalen Gewässern alleine gelassen werden, können wir gar nicht aufhören zu retten.
Sagt Pauline Schmidt, Mitgründerin von Jugend rettet. Und es ist klar, trotz Gegenwind bleiben die Flüchtlingsretter auf dem Mittelmeer auf Kurs. Das war unsere Sendung Domradio, das Thema über den Verein Jugend rettet. Am Mikrofon war für Sie Birgit Schippers.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.